Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Austerlitz-Länder erörterten Risiken moderner Technologien. Staatspräsident nimmt am Gipfeltreffen der Bukarester Neuen teil. Regierungschef traf sich mit EU-Kommissarin für Erweiterung. Auf dem Gipfeltreffen des Austerlitz-Formats am Dienstag in Bratislava haben die Staatschefs Peter Pellegrini, Alexander van der Bellen und Peter Pavel außenpolitische Herausforderungen sowie den Einfluss künstlicher Intelligenz und moderner Technologien thematisiert. Sie stimmten darin überein, dass die Koordinierung zwischen der Slowakei, Österreich und Tschechien wichtig sei, um gemeinsame Lösungen durchzusetzen. Alle drei Staatsoberhäupter würdigten die konstruktive Diskussion und bekräftigten die guten Beziehungen zwischen ihren Ländern. Als den interessantesten Teil der Gespräche bezeichnete der slowakische Präsident Pellegrini gerade die Debatte über moderne Technologien und künstliche Intelligenz. Die Präsidenten seien sich einig, dass man bei der Regulierung ein gesundes Gleichgewicht finden muss. Der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini nimmt am heutigen Mittwoch an einem Gipfeltreffen der Bukarester Neuen und der nordischen Länder in Rumänien teil. Im Anschluss daran besucht er die internationale Messe Black Sea Defense, Aerospace and Security. Das Treffen findet im Vorfeld des NATO-Gipfels im Juli in Ankara statt. Die politischen Spitzen werden sich dabei mit der aktuellen Sicherheitslage in Europa und der Welt, der Stärkung der Sicherheit an der Ostflanke sowie mit der Erhöhung der Widerstands- und Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses und der europäischen Verbündeten gegenüber aktuellen Bedrohungen befassen. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat am Dienstag in Bratislava die EU-Kommissarin für Erweiterung Marta Kos empfangen. Sie befassten sich mit der EU-Erweiterung um Länder des westlichen Balkans und Osteuropas. Wie Fico erklärte, unterstützt die Slowakei den Beitritt von Ländern wie Montenegro, Serbien oder Albanien, sofern diese die Voraussetzungen erfüllen. Er äußerte sich auch zur laut ihm unfairen Haltung der EU gegenüber Serbien. Die Slowakei sei ein langjähriger Befürworter einer EU-Erweiterung auf der Grundlage erfüllter Kriterien. Fico betrachtet das als strategische Investition in Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Europa. Jegliche Ausnahmen oder Abkürzungen lehne man im Beitrittsprozess ab. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur der SR.
Tagesthema.
Die schrittweise Integration der Staaten des Westbalkans in die Europäische Union ist von entscheidender Bedeutung. In diesem Prozess muss etwas unternommen werden, sonst sinkt die Glaubwürdigkeit der EU in der Region. Dies sagte der slowakische Außenminister Juraj Blanár auf einer Pressekonferenz mit der EU-Kommissarin für Erweiterung Marta Kos. Die Slowakei war am Dienstag Gastgeber einer Ministertagung der Mitgliedstaaten der Gruppe Freunde des Westbalkans. Juraj Blanár stellte fest: Wir sind uns alle bewusst, dass dieser Prozess schon sehr lange dauert. Gleichzeitig spüren wir auch großen Druck seitens der Länder der östlichen Partnerschaft, die ebenfalls ein Interesse daran haben, in diesem Fall ist es die Ukraine, EU-Mitglied zu werden. Wir sind uns aber einig, dass wir bei diesem Integrationsprozess keine doppelten Maßstäbe anwenden dürfen, sondern dass er auf Regeln beruhen muss, die in den Verträgen klar definiert sind. Und dieser Beitrittsprozess muss eingehalten werden. Der Außenminister sprach von den Bemühungen, Wege zur Unterstützung der Länder des Westbalkans zu finden, denen vor etwa 20 Jahren eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt wurde. Staaten wie Montenegro und Albanien könnten seiner Meinung nach ein positives Beispiel für alle Bewohner des Westbalkans sein, dass Fortschritte möglich sind. Er erinnerte auch, dass vor 3 Jahren ein Wachstumsplan für den Westbalkan verabschiedet wurde. Dort stehen 6 Milliarden Euro zur Verfügung, die sie nutzen können, sei es in Form von Zuschüssen oder Darlehen. Es gibt einen Spielraum, in dem sie die europäischen Mittel schon jetzt während des Integrationsprozesses einsetzen können, um sich stärker miteinander zu verbinden und auf die Integration in die EU vorzubereiten, sagte Blanár. Er fügte hinzu, dass die Nutzung dieser Gelder auf einem sehr niedrigen Niveau liege. Die EU-Kommissarin betrachtet das Jahr 2030 als einen wichtigen Meilenstein für die Erweiterung. Wie sie erklärte, hätten einige Kandidaten große Ambitionen, die Beitrittsverhandlungen bis dahin abzuschließen. Zu dem Zeitpunkt werde die Slowakei die EU-Ratspräsidentschaft innehaben. Kos sagte: Länder, die beitreten wollen, müssen Reformen vorweisen, und das ist sowohl für die Slowakei als auch für die gesamte Kommission wichtig. Gleichzeitig wies sie auf das turbulente geopolitische System sowie darauf hin, dass Reformen Zeit brauchen. Daher seien neue Integrationsmodelle oder eine schnellere Unterstützung auch vor Erreichen der vollen Mitgliedschaft erforderlich. Sie erklärte, dass die Menschen in Albanien, Montenegro, Nordmazedonien sowie in Serbien bereits günstigere Transaktionen nutzen können, beispielsweise dank SEPA-Zahlungen. Man arbeite an der Ausweitung des Roamings für den westlichen Balkan. An der Sitzung in Bratislava nahmen Minister und Delegationsleiter aus der Slowakei, Tschechien, Griechenland, Kroatien, Österreich, Slowenien und Italien teil. Anwesend waren auch Vertreter der westlichen Balkanstaaten aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, dem Kosovo, Nordmazedonien und Serbien.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Aus dem Rundfunkstudio in Bratislava grüßen Sie diesmal Tonmeisterin Eva Medelska und Redakteurin Kerstin Jakubik. Die turbulente gesellschaftliche Entwicklung des 20. Jahrhunderts beeinflusste viele Bereiche des täglichen Lebens. Um einige soll es im folgenden Programm gehen. Hier unsere heutigen Themen. Vorgegebene Zukunft, die slowakische Science-Fiction-Literatur während der Normalisierung. Wie wir im 20. Jahrhundert gewohnt haben. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Geblättert.
Als nach 1968 die Normalisierung über die damalige Tschechoslowakei hereinbrach, erstarrte das öffentliche kulturelle Leben in konformistischen Mustern. Doch in vermeintlichen Nischen, fernab vom sozialistischen Realismus, schien sich eine Literaturgattung dieser direkten Kontrolle zu entziehen, die Science Fiction. Auch auf dem Gebiet der Slowakei wurde dieses Genre in den 1970er und 80er Jahren zu einer Grauzone, in der Autoren durch technische Spekulationen und fantastische Konzepte, kritische Fragen nach Moral, Freiheit und der Beschaffenheit des Sozialismus aufwarfen. Dazu kamen dystopische Warnungen vor Gefahren von Macht- und Umweltzerstörung. Das submersive Potenzial der Literatur des Spätsozialismus ist dabei eines der Themen, mit denen sich die Doktorandin Olha Norba im Institut für slowakische Literatur der Slowakischen Akademie der Wissenschaften befasst, wie sie uns erklärt.
In meiner Dissertation beschäftige ich mich mit der Gesellschaftskritik im späten Sozialismus, nämlich in den 80er Jahren, und versuche vergleichend die Literatur aus den sogenannten Grauzonen zu untersuchen, um zu zeigen, wie verdeckte Kritik geäußert wurde. Und natürlich bezieht sich diese Kritik auf verschiedene Aspekte wie Ökologie oder generell allgemeinmenschliche Versagen und andere Probleme, die im späten Sozialismus auftreten. Und natürlich, damit die Werke publiziert werden, mussten die Autoren versuchen, eigene Strategien zu entwickeln, die dann geholfen haben, diese Kritik offiziell zu publizieren.
Bei einem Vortrag im Rahmen des Savinci-Wissenschaftscafés der Slowakischen Akademie der Wissenschaften erläuterte Olha Norba diesen Ansatz am konkreten Beispiel der Science-Fiction-Literatur, die sich dabei als sehr geeignet erwies.
Ja, genau, das war sehr wichtige und, kann man sagen, fast zentrale Ausweg für die Autoren, um über diese Probleme zumindest am Anfang der 70er und, sagen wir mal, in den frühen 80er Jahren zu sprechen. Auch wenn man sich die Science Fiction aus der DDR anschaut, gibt es da sehr viele ähnliche Motive. Und natürlich dann ab Mitte 80er Jahren und in den späten 80er Jahren ist schon zu einer bestimmten Liberalisierung gekommen, warum dann die Autoren auch in der Literatur über Gegenwart mehr kritisch geworden sind, wie wir wissen, Glasnost und andere Entwicklungen. Und deswegen war Science Fiction in dem vorherigen Teil so wichtig, weil natürlich fantastische war halt etabliertes Mittel dafür schon lange.
Wie genau sich dieses subversive Potenzial in den damaligen Werken der Science-Fiction-Literatur äußerte, zeigt die junge Wissenschaftlerin dabei an Romanen konkreter Autoren.
Die beiden Autoren, Alta Waschowa und Alfons Bednar, sind nicht nur im Kontext der slowakischen Literatur sehr wichtig, sondern auch im Kontext dieser kritischen Linie, weil Alta Waschowa zum Beispiel sehr viel Dystopien und negative Erzählungen in dieser Zeit bis zum Mitte 80er Jahren geschrieben hat. Alfons Bednar weniger, dieses Werk, was ich heute erwähnt habe, das ist einziges Beispiel von ihm aus dieser Linie. Aber trotzdem ist es sehr markant, dass prominente Autoren in der slowakischen Literatur sich mit diesen kritischen Aspekten beschäftigen, dass das nicht Randautoren sind, sondern ähnlich wie in der DDR-Literatur Christa Wolf und andere bekannte Günther de Bruyne und andere bekannte Namen sich mit ähnlichen Themen beschäftigt haben.
Die Themen, die von den slowakischen Autoren behandelt werden, sind dabei denen der damaligen ostdeutschen Kollegen nicht unähnlich.
Ja, gibt es tatsächlich vieles, nicht nur in der Gattung selber. Natürlich kann man ähnliche Science-Fiction-Motive in beiden Ländern finden, was natürlich auch vielleicht auf die Übersetzungsliteratur zurückzuführen ist, aber auch, wenn man insgesamt die kritischen Motive sich anschaut, sind die häufigsten eben ökologische Verschmutzung, autoritäre Tendenzen, eben fehlende Freiheiten und generell die Kritik des Menschlichen, diese Kritik des Anthropozäns oder menschlichen Dominanz über Natur und über andere Menschen. Das sind so, kann man sagen, auch allgemein ethische vielleicht Themen, die vorkommen.
Obwohl die Literatur, in der diese Themen behandelt werden, meist vor über 40 Jahren entstanden ist, scheinen sie nach wie vor brandaktuell.
Leider ja. Als ich diesen Vortrag heute vorbereitet habe, wollte ich nicht einen Aktualisierungsbezug finden. Aber leider hat man eben in Russland zum Beispiel viele Ähnlichkeiten jetzt zu den Entwicklungen in der Normalisierung gefunden, aber auch, wie ich erwähnt habe, in Hongkong und China und ja, leider mehr in anderen Ländern. Und ja, einerseits ist es so, dass natürlich die Themen, die sie behandelt haben, allgemein menschlich sind und zeitlos. Und andererseits sind das aktuelle Entwicklungen, leider in vielen Ländern.
Für die Science-Fiction-Autoren war ihr Schaffen während der Normalisierung oft eine Gratwanderung, denn ihre Werke sollten ja offiziell auch bestimmten Zielen des Staates dienen und den angestrebten technischen Optimismus am Laufen halten.
Im späten Sozialismus haben wir ein bisschen eine andere Entwicklung, wo die vorherige Euphorie und Begeisterung von der Technik nachgelassen hat. Und es gab ja nicht mehr so viele neue technische Entwicklungen. Und diese Stagnation hat dazu geführt, dass es sehr schwierig war, auf staatlicher Ebene diesen Techno-Optimismus wirklich aufrechtzuerhalten. Und dadurch wurde Science-Fiction in vielen sozialistischen Ländern noch mehr Bedeutung zugewiesen als so einem Mittel, diese Visionen irgendwie zu kreieren, ja, weil natürlich Spekulationen und andere Formen von fantastischen Visionen war ja ein Mittel, auch um diesen Optimismus aufrechtzuerhalten. Aber gleichzeitig wurde damit ein Medium geöffnet, welches auch ambivalent eben genutzt wurde. Ja, deswegen haben viele Autoren dann diese vorgeschriebene Methode genutzt, um was Eigenes daraus zu machen und eben mehr in Richtung Pessimismus zu gehen.
Die Literatur des späten Sozialismus ist für Olga Norba faszinierend. Sie bezeichnet sie als eine Zeit starker Spannungen und im Rahmen ihrer Dissertation interessiert sie auch die Frage, wie Autoren unter diesen Bedingungen zurechtkommen und kreativ tätig sein konnten und inwieweit sie dabei gesellschaftskonform sein mussten. Erst kürzlich führte sie ihre Forschungsarbeit auch nach Deutschland.
In Leipzig war ich am GWZO, Leibniz-Institut für Kultur und Geschichte östlichen Europas, und dort habe ich mich auf die ökologischen Themen fokussiert. Ich hatte ein Projekt finanziert bekommen durch ein Mobilitätsstipendium über den Vergleich von ökologischen Kritik in DDR und Tschechoslowakei im späten Sozialismus. Sehr lange Name, aber kurz gesagt ging es darum, zu vergleichen, ob es ähnliche Tendenzen in der ökologischen Debatten durch Literatur gab. Und natürlich gab es diese Tendenzen. Zu Erkenntnissen kann ich sagen, dass eben sehr wichtig auf der Seite von offiziellen Literatur sehr wichtig war sogenannte Betriebsroman, in dem auch natürlich Natur am Rande thematisiert wurde. Ja, und in dieser Zeit haben wir sehr viel Betriebsliteratur, die sich mit Verwaltung von Betrieben, aber auch mit bestimmten Anforderungen, wie man Umwelt schützt und so beschäftigt. Und da sehen wir diese Bilder der Natur, die halt die Natur, die ausgenutzt wird, ausgeraubt und industrialisiert. Und da haben wir auch sehr stark in diesem technischen Optimismus, wo man eben die Probleme, die Ursache der Probleme nicht in der Technik sieht, sondern in der Arbeit der Technik. Ja, das heißt, in den Händen von Arbeitern liegt die Verantwortung. Ja, und dann Betriebsromane, dann sehr wichtig waren die Romane, die sich in gewisser Weise mit Atomenergie beschäftigen. Da kann man natürlich berühmte Christa Woll mit Störfall nennen, die dann aber auch begleitet wurde mit slowakischen Autoren, die entweder konform oder nicht konform Atomenergie reflektiert haben. Und es ist spannend, eben sich anzuschauen, welche Tendenzen da gab. Und generell war natürlich Atomkraft gesehen als wichtigste Energie, damit man die Industrie und aber auch generell den Lebensstandard aufrechterhalten kann.
Ein spannendes Forschungsthema also, dem sich Olha Norba da widmet. Da bekommt man doch gleich Lust, die alten Science-Fiction-Werke hervorzuholen und nachzuschauen, inwieweit sie noch aktuell sind und ob sie auch heute noch eine Botschaft für uns haben. Bevor wir zum nächsten Beitrag kommen, bieten wir nun erst einmal slowakische Musik, die unser Musikredakteur Rado Mescher für Sie ausgewählt hat. Die Sängerin Jana Is singt für Sie ganz international Taram Tarej.
Der Lupe.
Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Extreme, was sich auch in unseren vier Wänden widerspiegelte. Nicht nur die gesellschaftliche Entwicklung, sondern auch der technische Fortschritt führten da zu einem rasanten Wandel. Vom Ofen zur Zentralheizung, vom Plumpsklo auf dem Hof zum eigenen Badezimmer mit fließend Wasser. Zu einem Rückblick auf soziale und bauliche Entwicklungen nach 1900 in Trnava und Umgebung lädt Kuratorin Simona Jurčova vom Westslowakischen Museum ein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Wohnraum der Menschen sehr von ihrem sozialen Status geprägt. Ob Bauer, Lehrer, Soldat, Bürger oder Adliger, es spiegelte sich nicht nur im Äußeren, sondern auch in der jeweiligen Behausung wider.
Im Rahmen der Monarchie, also noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wohnten auch in der Umgebung von Trnava noch einige Adelsfamilien in ihren Schlössern, zum Beispiel die Familien Brunswick oder Krasici. Bekannte Adelssitze der Umgebung von Trnava waren Dolna Krupa, Vodjeradi und Sucha nad Parnou. Natürlich waren diese adeligen Haushalte ganz anders eingerichtet und das Leben verlief dort auf ganz andere Weise als in den Städten oder Dörfern.
Wie genau das aussah, davon kann man sich bis heute in den verschiedenen Adelssitzen, aber auch im Westslowakischen Museum ein Bild machen. Zu einem wesentlichen Wandel in dieser Wohnkultur auf dem Gebiet der heutigen Slowakei kam es nach 1918 mit der Gründung der Tschechoslowakei. Die Rechte des Adels wurden deutlich beschnitten und stattdessen bildete sich eine stabile Mittelschicht aus Unternehmern, Beamten und Akademikern, aber auch Handwerkern heraus. Dieser neue Wohlstand schlug sich auch darin nieder, wie diese Menschen wohnten. Dabei orientierten sie sich anfangs auch an den früheren aristokratischen Haushalten, Simona Jurčová erklärt.
So ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Wohnkultur der Stadtbürger in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei bestand zum Beispiel darin, dass die Häuser für höher gestellte Bürger quasi das Management aus zwei Trakten bestanden. Ein Trakt führte vom Eingang durch eine Art Halle in die Küche, eine Kammer und das Dienstmädchenzimmer. Der andere war der Wohntrakt für die Familie, der sich zwar gleich nebenan befand, aber mehr oder weniger auch visuell abgetrennt war.
Was den Baustil angeht, so bewegte man sich vom Jugendstil vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts in den 1920er Jahren zum Art Deco und zum Funktionalismus hin, wobei einige funktionalistische Bauten auch heute noch das Stadtbild von Trnava prägen. Auch in der Zwischenkriegszeit blieb der Wohnraum aber noch weitgehend dem sozialen Status verpflichtet.
In der Nachkriegszeit verschwand diese Notwendigkeit, denn dann waren wir uns ja alle gleich. Und alle wollten in einem anständigen Wohnhaus oder einer anständigen Wohnung leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem Bauboom, bei dem eine große Anzahl an Wohnungen für junge Familien errichtet werden musste. So entstanden neue Wohnsiedlungen und Wohnhäuser mit zwei- oder Dreizimmerwohnungen. Die waren so aufgeteilt, wie wir es auch heute noch kennen.
Die Wohnungsnot nach dem Krieg brachte den Menschen dabei einen deutlichen Anstieg der Wohnqualität. Die neuen Wohnräume waren nämlich unter anderem alle mit Bad und WC ausgestattet, was für viele Arbeiterfamilien bis dahin einen Luxus darstellte, der zuvor nur den besser betuchten Bürgern vorbehalten war. Und das war noch nicht alles.
Die Küchen waren eingerichtet, als den Leuten diese Wohnungen zugeteilt wurden. Jede Küche war mit einer Küchenzeile ausgestattet. Anfangs bestand sie aus Holz, später dann aus Blech. Der soziale Standard der unteren sozialen Schichten verbesserte sich also in der Nachkriegszeit.
Doch nicht nur die Wohnungsausstattung änderte sich. Auch die Proportionen der einzelnen Zimmer wurde vom gesellschaftlichen Wandel beeinflusst. So etwa wurde die Küche, die anfangs noch den zentralen Raum des Familienlebens beherbergte, in den neuen Wohnblocks zunehmend kleiner, wie Kuratorin Simona Jurčová zeigt.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekam die Küche meiner Meinung nach weniger Raum, weil sie zwar immer noch für die Zubereitung von Speisen und mit der Speisekammer als Stauraum notwendig war, aber zum Zentrum jeder Wohnung wurde das Wohnzimmer, wo sich meistens auch der Esstisch befand.
Die kleineren Küchen waren zwar meist sehr funktional und sorgten für effizientere Arbeitswege, wurden dadurch aber auch zu reinen Arbeitsstätten für eine einzelne Person, die darüber hinaus vom sozialen Leben der Familie isoliert wurde, das sich zunehmend im Wohnzimmer abspielte. Im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels, einer veränderten Einstellung zur Ernährung und zum familiären Zusammenleben kehrte man jedoch später zum Konzept der großen Küche bzw. der Wohnküche zurück.
Die Möbel sind ein Kapitel für sich. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es noch den Trend, dass Jungvermählte zur Hochzeit Möbelstücke von ihren Familien geschenkt bekamen. Meistens waren das Erbstücke von den Vorfahren, die man auch sehr schätzte und durch die man der Familiengeschichte gedachte. So fanden aus beiden Familien nicht nur Möbelstücke, sondern auch Haushaltsgegenstände zusammen, zum Beispiel Speiseservice oder Textilien.
So kam es zu einer Mischung aus verschiedenen Einrichtungsstilen. So konnte man etwa in bürgerlichen Haushalten der Zwischenkriegszeit Möbelstücke aus der Zeit Napoleons und dem späteren 19. Jahrhundert finden. Jedes Möbelstück wurde sorgsam behandelt, geschätzt oder sogar gesammelt. Natürlich kamen auch damals schon neue funktionalistische Stücke hinzu, aber auch moderne Bilder und Wohnaccessoires.
In
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sah das etwas anders aus, denn wenn eine Familie eine Wohnung zugewiesen bekam, versuchte sie, diese Wohnung neu einzurichten. Dafür gab es auch verschiedene Boni, zum Beispiel einen Ehekredit, der ausreichte, um eine ganze 3- oder 4-Raumwohnung komplett einzurichten. Außerdem gab es auch Genossenschaftswohnungen, die man kaufen konnte und die zum Beispiel in Bratislava ungefähr 30.000 bis 35.000 tschechoslowakische Kronen kosteten. Das konnten sich die Leute leisten.
Aus den bunt zusammengewürfelten Wohneinrichtungen, bei denen verschiedene Stilrichtungen zusammenkamen und die meist handgefertigten Teile aus Echtholz ein Leben lang hielten, ging man so zu einem unifizierten Lebensstil über, bei dem eine begrenzte Auswahl an Designformen aus neuen Materialien wie Blech, Sperrholz und Kunststoff in großen Serien von einheimischen Möbelfabriken gefertigt wurden.
In der Tschechoslowakei und auch in der Slowakei war so ein bekannter Betrieb Mir Topolčany, der in den 70er und 80er Jahren sehr beliebte Möbel herstellte. Bei vielen Familien war zum Beispiel so eine rote Küchenzeile Carmen sehr beliebt, genau wie die Schrankwand Polana. Diese Möbel waren in vielen Familien anzutreffen und so konnte es passieren, dass man beim Antrittsbesuch bei einem neuen Nachbarn im neuen Wohnblock die gleichen Möbel wie zu Hause fand.
Dieses Streben nach moderner Einrichtung war in manchen Fällen aus heutiger Sicht schon fast grotesk. So kann ich mich selbst noch gut erinnern, wie meine Großmutter solide, maßgefertigte Wohnzimmerschränke aus edlem Kirschholz gegen eine moderne Sperrholzschrankwand eintauschte. Dabei gab es auch in der Zwischen- und Nachkriegszeit Möbeldesigner, die zeitlose Möbel entwarfen, die nach wie vor wegen ihrer Eleganz und Funktionalität überaus beliebt sind. Ein Beispiel ist etwa der Tscheche Jindřich Halabala, dessen Produkte bis heute gefragt sind, weil sie auch nach so langer Zeit nichts von ihrem Charme verloren haben. Aber vielleicht ist alles doch nur eine Frage des Geschmacks, oder? Nach diesem Ausflug in die Vergangenheit wollen wir uns nun auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Tonmeisterin Eva Medelska und Redakteurin Kerstin Jakubik freuen sich, dass Sie wieder mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Mittwoch. Auf Wiederhören, do počutia.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Jak pro ně čas je tou loutnou, na kterou hraje smrt zasvítání, dokud si krásná, zbuď se má paní, dostatek spánku čeká nás v hrobě, zbuď se má lásko. A vezmi mě k sobě.